Hallo zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face, diesmal mit einer ganz besonderen Gästin, nämlich Carina Sturm. Sie ist Journalistin, Autorin und Filmemacherin.
Einblendungen von Raoul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und nutzt einen Elektrorollstuhl. In roter Schrift, Krauthausen Face to Face. In einem loftartigen Raum.
Hallo Carina, schön, dass du da bist.
Hi Raoul, ich habe dir was mitgebracht.
Gleich mitgebracht, was hast du dabei?
Mein Tagebuch.
Und was bedeutet das Tagebuch für dich?
Ich glaube, es repräsentiert so ein bisschen eigentlich mein ganzes Leben und meinen Weg in den Journalismus und begleitet mich eigentlich seit, ich glaube, der vierten Klasse oder so.
Schreibst du dann jeden Tag? Und wenn nein, wie erinnerst du dich daran?
Nicht mehr. Also früher habe ich jeden Tag geschrieben und auch so richtig krass detailliert mit irgendwie Skizzen, wo ich war und mit wem ich da war und detailliert Zeitabfolgen von Events und so. Mittlerweile schreibe ich eigentlich nur noch irgendwie alle 2 Wochen oder wenn irgendwas Größeres passiert ist oder so. Und wie ich mich daran erinnere, es ist fast ein bisschen peinlich, aber ich habe quasi für alles To-Do-Listen, um mich an so ziemlich jede Sache zu erinnern, die ich in meinem Alltag machen soll. Das hat viele Gründe. Einer davon ist, dass ich viel vergesse, einfach konzentrationsbedingt. Und auf der anderen Seite auch, weil ich meinen Alltag sehr gut planen muss, weil ich nicht so viel Energie habe. Und da steht zum Beispiel jedes Wochenende drauf, Tagebuch schreiben.
Hat dir das Schreiben von Tagebüchern dabei geholfen, einen Fuß in den Journalismus zu fassen?
Also in Retrospekt würde ich sagen, ja, einfach weil es ein bisschen romantisch ist, irgendwie zu denken, jetzt schreibe ich seit der vierten Klasse Tagebuch und das war so der Einstieg in den Journalismus. Aber ich glaube, nein. Also in den Journalismus bin ich eigentlich eher so durch Zufall reingerutscht, als ich plötzlich relativ schwer erkrankt bin und halt meinen ursprünglichen Job nicht mehr machen konnte. Und dann kam da so jemand, ich weiß nicht, wie er heißt, Raoul Krauthausen, der mir angeboten hat, einen Text für ihn zu schreiben. Und das war, wie das alles angefangen hat.
Genau, das muss man vielleicht ein bisschen dazu erklären. Wir arbeiten zusammen, auch bei dem Online-Magazin Die Neue Norm. Was sind die Themen, über die du am meisten schreibst?
Also ja, alle Themen rund um Behinderung, chronische Erkrankungen und Disability Mainstreaming, also und auch Inklusion und viel hat mit Medienrepräsentation zu tun. Mhm. Also mit wie stellt man oder wie werden behinderte Menschen in Medien dargestellt und auch anderen Menschen mit Behinderung eine Stimme geben, die das vielleicht besser machen, also andere MedienmacherInnen mit Behinderungen.
Also ich meine es jetzt nicht, um dir Honig um den Mund zu schmieren, aber du bist eine der Journalistinnen mit Behinderung, eine der wenigen, die ich kenne, die so einen krassen Output hat, also so viel produziert.
Ich glaube, das sieht nach außen hin auch so aus. Also ich tue mich mittlerweile ja relativ leicht zu bestimmten Themen Texte zu produzieren, einfach weil ich das Wissen halt schon habe. Mhm. Also ne, alles, was rund um Repräsentation ist, ich schreibe dir so einen Text in irgendwie 30 Minuten oder wow. So. Und das andere ist auch, ich bin wirklich, und da, das ist die einzige Sache, wo ich mich gern mal selber lobe, aber ich bin wirklich gut organisiert. Also es ist einfach, ich habe sehr, sehr viel weniger Energie pro Tag als eine gesunde Person. Und das zwingt mich quasi dazu, meinen Tag so zu planen, dass ich möglichst viel irgendwie in dieses Fenster an Energie bringe. Aber das hat sich auch erst über die Jahre so ergeben. Am Anfang war das auch nicht so.
Wie viele Stunden am Tag stehen dir zur Verfügung für effizient sein?
Für tatsächliche Arbeit? Es kommt drauf an. Also das, manchmal ist es gar keine Stunde, manchmal ist es 1 Stunde, manchmal sind es 2, 3. Das hängt aber auch mit dem zusammen, was drumherum passiert. Also mich kostet ja alles irgendwie Energie. Wenn ich einen anstrengenden Arzttermin habe, der mich auch emotional viel Energie kostet, dann kann ich an dem Tag meistens nichts mehr machen. Und es kostet auch alles so unfassbar viel Zeit, was du machst, wenn du chronisch krank bist oder behindert bist.
Du hast mir mal erzählt, dass du früher sehr sportlich warst. Kommt daher vielleicht auch der Drive?
Ja, ich bin sehr, sehr kompetitiv. Das ist
du
mich
magst
immer
den
gut.
Wettbewerb.
Ja, genau. Ich mag sehr gern Wettbewerb und ich fand es anfangs auch ganz arg schwierig, dass ich nichts mehr hatte, wo ich mich irgendwie mit irgendjemandem messen konnte. Und dann habe ich das halt teilweise durch irgendwie ja, die Arbeit, die ich jetzt noch machen kann, mir zurückgeholt. So.
Wenn du sagst, du bist eine kompetitive Person, also du suchst gerne den Wettbewerb, ist dann so eine Art Festival-Einreichung Auch eine Art Wettbewerb?
Das auch, ja. Ich meine, das machst du ja auch dafür, dass du irgendwie eine Art von Wertung kriegst am Ende. Mhm. Und das ist auch extrem frustrierend, muss ich sagen.
Also du, wenn man nicht gewinnt oder auch die Einreichung?
Nee, oder wenn du ständig diese E-Mails kriegst mit nicht ausgewählt. Mhm. Und dann kommt plötzlich eine mit bling, bling. Dein Film kommt in dieses Festival. Klar, das ist, hat alles auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich irgendwie Bestätigung sucht, ob man was richtig gemacht hat. So.
Einer deiner letzten Filme, die du produziert hast, heißt Proud Stutter. Den hast du ebenfalls bei einem Festival eingereicht. Und da schauen wir uns mal den Trailer an.
Oh my gosh, I love that. It's a,
das gezeichnete Bild einer Langhaarigen in einer Sprechblase, daneben Schallwellen.
That it's okay to not be okay. I think I'm still trying to untrain myself to not just ignore the feelings.
Die Langhaarige auf einer Couch. Sie ist Mitte 20.
This is Maya.
Sie sitzt an einem Schreibtisch vor einem Bildschirm.
Maya is a passionate journalism policy advocate who lives in beautiful San Francisco.
Maya und ein Dunkelhaariger.
She's a loving fiance.
Mit einer Braunhaarigen.
Caring sister. Oh, and not to forget a patient dog mom.
Sie streichelt einen kleinen Mischlingshund.
Besides all of these, Maya also happens to live with a stutter.
Maya am PC spricht in ein Mikro.
Before in such a public way,
which she hid for most parts of her life.
Maya nachdenklich im Freien.
But not anymore.
Ich finde, der Film Proud Stutter ist ein gutes Beispiel, dass Stottern ja für viele wahrscheinlich etwas ist, das sehr schambehaftet ist. Mm. Und sie jetzt auch einen Podcast zu diesem Thema macht, mm-hmm. was ja schon irgendwie auch mutig ist, sich dann auch dieser eigenen Scham wahrscheinlich zu stellen und dann sich auch so würdevoll es geht zu zeigen. Ist das die Macht, ist das die Kraft, die Medien haben können für den Einzelnen?
Ich finde schon, und das war auch der Grund, warum ich unbedingt einen Film über sie machen wollte, weil ich es einfach cool fand, dass sie die eine Sache gemacht hat, die eigentlich das ist, wo Leute denken würden, das ist das Letzte, was jemand macht, der stottert in Podcasts. So. Und sie hat das aber also sehr, sehr erfolgreich auch betrieben. Die macht auch jetzt einen eigenen Film. Und also die ist allgemein super involviert in die Community und so. Und ich glaube schon, dass es, die hat sich ja auch ganz lang versteckt und hat sich nicht sprechen trauen und hat dann irgendwann auch durch die Community gelernt, dass das völlig okay ist. Und er selber jetzt sagt, das ist einfach nur eine andere Art zu sprechen, also halt Sprachdiversität und nicht irgendwie eine Behinderung.
So. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Oh, ich habe einen Artikel über sie geschrieben und dann irgendwann dachte ich so, da könnte doch ein cooler, kurzer Dokumentarfilm bei rauskommen. Und der kam auch relativ gut an, der ist jetzt auch schon auf ein paar Festivals gewesen.
Und hat auch Preise gewonnen?
Ja, ein paar, aber nur kleine. Also,
was bedeutet das, wenn man so einen Preis gewinnt? Wird man eingeladen, um den dann entgegenzunehmen? Das ist das Mindeste.
Nicht mehr. Also man muss dazu sagen, meine Filme sind alle extrem low-budget bis no-budget. Und diese ganzen kleinen Festivals, die können sich das heutzutage nicht mehr leisten. Also gar dich da irgendwie einzufliegen oder du kriegst teilweise nicht mal irgendwelche Plastikpreise, sondern halt einfach nur so ein Zertifikat als PDF zum selber ausdrucken.
Okay, wow. Ich kann mich aber daran erinnern, da hast du mir ein Foto geschickt, mhm. Aus Barcelona, mhm. Wo du zusammen mit Rita, der sogenannten Lego-Oma, einen Preis entgegengenommen habt zu einem Film, den du über sie gemacht hast. Erzähl mir von Lego-Oma, beziehungsweise erzähl den Zuschauern von Lego-Oma, was sie macht und wer sie ist und warum wir beide da vielleicht unterschiedlicher Meinung sein könnten.
Also da muss ich dazu sagen, ich weiß, du hältst nicht so viel von Lego-Rampen und gleichzeitig habe ich Rita aber kennengelernt als diese Superfrau. Das ist einfach so eine großartige Person persönlich, aber auch all die Sachen, die sie macht, aktivismusmäßig. Und habe für mich beschlossen, dass jede Person das Recht hat, Aktivismus so zu betreiben, wie die das wollen, zumal ich,
absolut,
ich sitze ja nicht mal wirklich im Rollstuhl, ich kann das eh nicht bewerten. So habe ich diesen Film gemacht, der heißt Lego Oma und ist über die Lego Oma. Das ist Rita Ebel, die sitzt im Rollstuhl und baut Rampen aus Lego, nicht nur für Barrierefreiheit, sondern ich glaube, da geht es auch viel darum, dass das, die sind so kleine Kunstwerke, ne? Da sind immer irgendwelche ganz coolen Abbildungen drauf. Und die regen zu Gesprächen an. Und ich glaube, das ist mehr der Punkt dahinter, dass Menschen zusammenkommen, die vorher wahrscheinlich nicht mal gesehen hätten, dass da eine Stufe ist und dass da jemand im Rollstuhl nicht drüber kommt. Und dann sehen die diese Rampe und plötzlich macht es im Kopf irgendwie Klick und die denken mal über, ein bisschen über Barrierefreiheit nach.
Ich glaube, wir beide haben da auch vielleicht auch ein Missverständnis. Weil ich habe kein Problem mit ihr. Oder,
das weiß ich.
Sondern ich habe ein Problem damit, dass Lego so benutzt wird als die Lösung für Barrierefreiheit. Mhm. Und dann letztendlich Soziallotterien und so weiter das auch auf ihre Plakate drucken und daraus große Kampagnen machen. So nach dem Motto, ja, Barrierefreiheit ist wie ein Spielzeug. Lass uns alle Legosteine spenden und dann ist die Welt gut.
Ja, klar.
Und ich glaube, was mich persönlich daran auch geärgert hat, war, dass ich glaube, es war vor Rita Ebel, eine Bauanleitung von Lego-Rampen im Internet mal veröffentlicht habe, die dann irgendwann viral ging. Und das dann sehr viele Leute kopiert haben. Und ich habe das halt eher so just for fun für mich gemacht. Mm. Weil verantwortlich für Barrierefreiheit sind nicht die Legos unserer Kinder, sondern die Architektinnen, die StadtplanerInnen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da wirst du ja zustimmen.
Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, da würde Rita auch zustimmen. Ja.
Aber wenn Lego auch den Zweck hat, in Kontakt zu kommen, um darüber mal zu reden und darüber aufzuklären, ich bin inzwischen nicht mehr sicher, ob Aufklärung der Weg sein sollte, um für Barrierefreiheit zu kämpfen. Hm. Ob es nicht eher eine Verpflichtung sein sollte, weil Aufklärung immer noch so eine Freiwilligkeit enthält. Und eine Verpflichtung, da sollte das egal sein, ob es dir passt oder nicht. Weil Brandschutz, da hat man auch keine Meinung zu. Hm. Dann muss es halt machen.
Das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, wir reden ja teilweise auch nicht nur von den Leuten, die so ein Geschäft betreiben, sondern auch von irgendwelchen PassantInnen, die das so oder so nicht mitkriegen würden. Also ob das eine Verpflichtung ist oder nicht, wüssten die ja auch sonst nicht, wenn die keinen eigenen Laden haben. Aber ich wäre mit einer Verpflichtung, wäre ja auch fein.
Siehst du Fortschritt in der Medienlandschaft, was Repräsentation angeht, vielleicht auch durch die neuen Medien?
Ja und nein. Ich glaube schon, dass, also ich finde gerade so auf Netflix in den letzten Jahren hat man super viele Serien gesehen, so wie Sex Education zum Beispiel, wo ganz, ganz viel Diversität war und wo auch Behinderung gut repräsentiert worden ist. Also ne, da war ein Schauspieler, der war selber behindert, die Rolle hatte viele Facetten, super coole Persönlichkeit, der Typ hatte Sex. Also da waren im Endeffekt alle Stereotypen eigentlich bekämpft durch so. Und da gibt es mittlerweile ja mehrere Beispiele, aber auf der anderen Seite sieht man schon auch so in Mainstream-Medien immer mal wieder schlechte Repräsentation von Dingen. Es hält sich gut die Balance.
Aber selbst da habe ich den Eindruck, wird es auf lange Sicht besser.
Ich glaube auch. Ich glaube schon, dass mittlerweile auch dadurch, dass vielleicht auch ein paar jüngere JournalistInnen nachkommen und da auch mehr Diversität im Vordergrund steht, im Studium oder in der Ausbildung, dass das schon so ein bisschen mit reinschwappt jetzt, hoffe ich zumindest.
Du bist eine der ersten Bloggerinnen mit Behinderung, denen ich gefolgt bin tatsächlich auch.
Also
ich glaube, du weißt gar nicht, was für einen Einfluss du auch auf mein Leben hattest.
Nee, überhaupt nicht.
Und da hast du am Anfang auch sehr viel über deine Erkrankung gebloggt. Hm. Wie hast du denn damit angefangen?
Wie habe ich angefangen? Naja, ich bin krank geworden und plötzlich war da dieses Loch, von dem ich nicht wirklich wusste, was das füllen kann. Und gleichzeitig hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt eine Diagnose gekriegt habe. Das heißt, ich hing in diesem Limbo fest von irgendwie unzähligen Arztterminen, viel Gaslighting, viel, das bildest du dir alles nur ein und so. Und
das nennt sich Gaslighting, also Medical Gaslighting, dass quasi Ärztinnen einem nicht geglaubt haben.
Ja, also die stellen quasi meine eigene Körperwahrnehmung in Frage und manipulieren mich dahingehend, dass ich mir das alles nur einbilden würde.
Was Frauen auch öfter passiert als Männern?
Vor allem Frauen mit komplexen und unsichtbaren Erkrankungen, Frauen, die wie ich nicht aussehen, als wären sie krank. Ja, und dann hatte ich plötzlich nicht mehr so viel anderes zu tun und ich habe irgendwas gebraucht, wo ich meine ganzen Gefühle hin loswerden konnte und habe angefangen, meine Erfahrungen in einem Blog aufzuschreiben.
Eigentlich ist es aber eine Mega-Magic-Kombo, weil du warst ja vorher Arzthelferin und medizinisch-technische Assistentin. Das heißt, da haben sich ja zwei Welten dann doch wieder vereint, wenn du dann über medizinische Themen angefangen hast zu schreiben. So ein bisschen wie Fachjournalistin zu medizinischen Themen. Das heißt, du wurdest deine eigene Expertin was das wahrscheinlich oft mehr als die Ärztinnen.
Ja, behaupten tue ich auch heute noch.
Immer noch.
Sorry, Ärzte.
Wahrscheinlich immer besser sogar auch, weil du das immer länger machst. Du hast mir mal erzählt, dass du hast irgendwie 10 Jahre auf der Suche nach deiner Diagnose. Und dann kam sowas wie künstliche Intelligenz und ChatGPT. Mhm. Und du hast einfach die Symptome in die Suchmaschine eingegeben. Und die hat dir 3 oder 4 mögliche Diagnosen gegeben. Mhm. Und eine davon war die richtige.
Also es hat keine 10 Jahre gedauert bis zur Diagnose, sondern nur 4. Also die meisten Leute mit meiner Diagnose brauchen 14 Jahre, deswegen ich war sehr schnell.
Okay.
Genau, und dann kommt ChatGPT und ich habe einfach meine erste Symptomliste von damals. Und das waren völlig diffuse Ganzkörpersymptome, also ne, so vom kleinen Zeh bis irgendwie zum Ohr war alles dabei. Und ich habe die da reingepostet und dann kamen 4 Diagnosen und eine davon war Ehlers-Danlos-Syndrom. Und die anderen waren ehrlicherweise auch ziemlich gut.
Gut, jetzt hast du also, du warst sportlich aktiv. Hast dann festgestellt, das geht alles nicht mehr so, wie du das wolltest. Hm. Wie bist du dann zum Journalismus gekommen?
Eigentlich durch Zufall. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, naja, vielleicht, wenn ich jetzt schon hier so viele Texte schreibe, sollte ich vielleicht auch mal ordentlich lernen, wie das eigentlich geht. Schließlich haben meine ganzen LehrerInnen immer gesagt, ich soll nie irgendwas machen, was mit Sprache zu tun hat. Und dann habe ich angefangen zu studieren und habe tatsächlich einen super coolen Masterstudiengang gefunden in Edinburgh in Schottland und habe da meinen Master gemacht in Journalismus.
Okay, dann hast du also in Edinburgh studiert. Was hat dir denn geholfen? Welche Tricks, Hacks, Techniken hast du für dich gefunden, wie du das quasi studieren kannst mit Einschränkungen?
Das fand ich total krass, weil dieser Studiengang eigentlich so barrierefrei für mich war, dass ich nichts machen habe müssen. Normalerweise, was ich brauche, ist viel Selbstständigkeit. Also dass es einfach heißt, es gibt keinen wirklichen festen Zeitplan. Und das war alles online, das war zeitlich komplett flexibel. Man hätte es in einem Jahr machen können, das habe ich aber nicht geschafft, bis zu 5 Jahren insgesamt. Und wenn du es auf 5 Jahre ausdehnst, ist es echt überschaubar, dann ist es jeden Tag ungefähr 1 Stunde oder so, die du machen musst.
Und du hast dann in Schottland auch gelebt?
Nee,
du hast es dann von Deutschland aus oder Dänemark
damals? Nee, damals habe ich noch in den USA gelebt, USA tatsächlich. Genau, und das, also nachdem alles online war, war das mit der Zeitverschiebung ja kein Problem. Du konntest ja online gehen, wann du wolltest. Voll flexibel.
Du hast während des Studiums deine ersten Filme quasi gedreht. Firsts und dann den Abschlussfilm We Are Visible über das Ehlers-Danlos-Syndrom. Hast du ganz viel auch über dich gelernt?
Ich glaube, gerade bei We Are Visible habe ich viel über mich gelernt, weil das das erste Mal war, dass ich mit anderen Menschen mit EDS viel in Kontakt kam und über deren Lebensgeschichten gelernt habe.
Du hast einige Jahre in den USA gelebt. Was würdest du sagen, unterscheidet die USA fundamental von Europa, was behindertes Leben angeht?
Also damals, als ich da gelebt habe, ist jetzt auch schon ein bisschen her, glaube ich, hatte ich immer das Gefühl, dass die Leute da sehr viel besser sind im Demonstrieren, im Protestieren, im für ihre Rechte einstehen. So. Ich habe ja gerade erst ein Interview geführt mit Jim Lebrecht, das ist eine Person, die praktisch auch damals dabei war als die ADA, also der Americans with Disabilities Act, wo sich die ganze Welt im Endeffekt ein Vorbild dran genommen hat. Der war da praktisch live dabei. Und jetzt schaut er quasi dazu, wie sich das alles wieder zurückverändert, zu wo er angefangen hat.
Und schrecklich.
Ja, und er hat auch gesagt, wir haben immer alle gesagt, das passiert bei uns nicht, das kann bei uns nicht passieren und jetzt passiert's. Und ich habe das Gefühl, das sagen wir in Deutschland auch die ganze Zeit so, nee, hier nicht.
Damit wir hoffen, dass es in Deutschland nicht passiert, hast du zusammen mit deiner Kollegin Anne Gerstorf ein Buch geschrieben, das heißt Stoppt Ableismus. Und richtet sich vor allem an die nicht behinderten Menschen. Wie war die Zusammenarbeit?
Lustig. Und ich glaube, wir waren ein ganz gutes Team, das sich gut ergänzt hat. So, also Anne hat super, super viel Wissen zu ganz vielen Themen rund um Ableismus, um Barrierefreiheit, Inklusion und so. Und Anne hat quasi, wir hatten diese Dokumente, die hatten alle eine Struktur, jedes Kapitel ein Dokument. Und Anne hat quasi ihr ganzes Wissen innerhalb von wenigen Stunden da reingeschrieben. Aber halt nicht so richtig in der Form. Und das war dann praktisch mein Job, war dieses Ganze, das war wirklich, das hätte Bücher füllen können, so zusammenzuschneiden, dass es halt ein Kapitel wird und verständlich rüberzubringen und so. Also mein Teil war quasi wirklich einfach der journalistische. Und ihr Teil war vor allem größtenteils, mich mit Wissen zu füttern, das ich jetzt auch habe mittlerweile. Das ist auch ganz schön. Ich habe viel gelernt.
Das Buch heißt Stoppt Ableismus. Mhm. Und da habt ihr sogar einen Trailer zu gemacht. Es gibt sehr wenige Bücher mit Trailer. Aber den Trailer schauen wir uns an.
Carina in einem Studio. Sie hat kurzes braunes Haar, auf ihrem Arm ein Tattoo. In eine Kamera?
Eigentlich wollten wir hier heute gemeinsam unseren Buchtrailer drehen, aber wegen eines defekten Aufzugs kann Anne leider nicht hier sein, was das Paradebeispiel für Barrieren im Leben von Menschen mit Behinderungen ist. Aber jetzt zum eigentlichen Thema.
Anne Gersdorf in ihrer Wohnung. Sie hat kinnlanges blondes Haar, trägt Brille und nutzt einen Elektrorollstuhl. In eine Kamera?
Kannst du dir vorstellen, mit einer behinderten Person Sex zu haben? Oder hast du vielleicht gedacht, Menschen mit Behinderung haben gar keinen Sex?
Stopp! Mit solchen Vorurteilen werden behinderte Personen ständig konfrontiert.
Sie werden nicht nur beim Dating ausgeschlossen und von der Dominanzgesellschaft diskriminiert.
Der Begriff für diese Diskriminierung ist Ableismus.
Die Welt, in der wir leben, sollte eigentlich von Vielfalt geprägt sein.
Doch behinderte Menschen bleiben weitgehend ausgeschlossen.
Ableismus verhindert dabei ihre gleichberechtigte Teilhabe.
Das wollen wir ändern.
Hey, ich bin Anne. Gemeinsam mit Carina habe ich das Buch Stoppt Ableismus geschrieben. In unserem Buch zeigen wir dir, wie sich Ableismus im Alltag behinderter Menschen manifestiert, wie sich die Dominanzgesellschaft den Veränderungen wehrt und welche Wege es gibt, wie wir alle Ableismus erkennen und abbauen können.
Stoppt Ableismus erklärt die tiefgreifenden Auswirkungen von Ableismus auf das Leben von Menschen mit Behinderungen. Es zeigt dir die unzähligen Barrieren, die behinderte Menschen tagtäglich überwinden müssen.
Du lernst deine Privilegien in Bezug auf Behinderungen kennen und setzt dich mit diesen auseinander.
Das Buch zeigt auf, warum Inklusion keine Charity ist, sondern ein Recht, das uns alle angeht und von dem alle profitieren.
Anhand von Beispielen lernst du den Alltag und die damit verbundenen Diskriminierungen von behinderten Menschen kennen.
Unser Buch bietet nicht nur eine kraftvolle Analyse, sondern auch konkrete Handlungsanweisungen. Es ist ein Aufruf zur Veränderung des persönlichen Verhaltens, aber auch der Gesellschaft insgesamt.
Jedes Kapitel schließt mit klaren Handlungstipps im Umgang mit der Situation ab. Dadurch kannst du neu erlerntes Wissen direkt anwenden und Inklusion im Alltag wirklich leben.
So erfährst du, wie du ein guter Ally für behinderte Menschen sein und gemeinsam mit uns den Kampf gegen Ableismus antreten kannst.
Als ihr das Buch eingereicht habt, da war das doppelt so lang. Wie schwer ist es denn, sich zu entscheiden, nach dem Motto Kill Your Darlings, welches Kapitel rausschlägt?
Ich fand das super schwer. Ich bin es auch heute, selbst nach irgendwie 10 Jahren im Journalismus, nicht gewöhnt, wenn mir Leute Sachen streichen. Ich hasse Kürzen. Aber ich glaube, gerade auch der Zeitdruck hat dazu geführt, dass ich einfach schnell Entscheidungen treffen musste. Mhm. Und das hat ein bisschen geholfen.
Jetzt ganz aktuell arbeitest du an einer Dokumentation mit dem Titel Props No More, wo du weltweit unterwegs bist und Aktivistinnen mit Behinderung interviewst. Worum geht's da?
Es geht um behinderte MedienmacherInnen im weitesten Sinne, also sei es Aktivistinnen, Influencerinnen, jede Person, die Medien produziert, um diesem wirklich stereotypen Narrativ in den Medien entgegenzuwirken. Eine Person finde ich ganz super, ist Teal Scherer. Das ist eine Schauspielerin aus den USA. Die hat so eine super coole Show, die heißt My Gimpy Life auf YouTube, wo sie quasi mit Humor versucht hat, so typische Klischees über Rollstuhlfahrerinnen auszuräumen.
Also ich habe schon auch das Gefühl, dass es immer mehr echte Repräsentationen von behinderten Menschen gibt, vor allem im angelsächsischen Raum. Hast du Hoffnung, was die Zukunft angeht in der Medienlandschaft?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich keine Hoffnung hätte, würde ich auch nicht machen, was ich mache. Also ich glaube schon, dass ich eine von vielen bin, die dazu beitragen, dass das große Ganze irgendwann einfach besser wird. Aber wir haben trotzdem halt noch einen weiten Weg vor uns.
Wo siehst du die Medienlandschaft auch in Bezug auf Repräsentation in 10 Jahren? Und was können wir auch von dir noch erwarten?
Ich würde mir wünschen, in 10 Jahren gäbe es einfach sehr viel diversere Redaktionen, also sehr viel mehr JournalistInnen mit Behinderung, die nicht nur über Behinderung schreiben, sondern über alle erdenklichen Themen und gleichzeitig auch JournalistInnen ohne Behinderung, die über Behinderung schreiben und auch wissen, was die da tun und sich einfach gut mit Repräsentation beschäftigen.
Das heißt, es schließt es nicht aus. Man muss nicht behindert sein, um über Behinderung schreiben zu dürfen.
Quatsch, wieso denn? Und ehrlicherweise,
die Forderung gibt es.
Das stimmt und ich glaube, jetzt momentan ist das auch noch wichtig, weil es oft so ist, dass Menschen, die selber betroffen sind, das einfach noch besser hinkriegen. Aber es ist, eine Selbstbetroffenheit ist ja nicht die Ausgangslage für Journalismus. Also per Definition sollten diese Menschen, die diese Professionalität haben, wissen, wie man sich in andere Leute reinversetzt, wie man recherchiert. Insofern, ja, man würde denken, die können auch über Behinderung schreiben. Aber
Behinderung macht keine Journalistinnen.
Nee, das sowieso nicht. Aber das öffnet halt teilweise auch Türen, gerade im Bereich Repräsentation und Behinderung, weil du Menschen kennst und weil die dich halt vielleicht, die trauen dir vielleicht auch mehr, wenn du selber eine Behinderung hast.
Weil ich bin ja tatsächlich ziemlich entsetzt immer noch, dass wir mit dem Podcast Die Neue Norm immer noch im Öffentlich-Rechtlichen der einzige Podcast sind von behinderten Menschen.
Ja.
Und auch im Fernsehen ist diese Sendung die einzige, die zum Thema Kultur und Inklusion mal etwas beleuchtet, jenseits von Sport und Politik auch mal andere Themenbereiche aufmacht und eigentlich auch viel zu nischig. Mhm. Warum passiert sowas nicht bei den anderen Kulturformaten, die man so kennt?
Ja, das sollte man mal als Forderung formulieren.
Es ist üblich, dass ich in dieser Sendung Gäste bitte, ein Mitbringsel mitzubringseln.
Mhm.
Und ich weiß, ich habe mich in der Vergangenheit immer ein bisschen darüber lustig gemacht, aber du hast etwas mitgebracht, das du mit Paddleboards in Verbindung bringst.
Mhm.
Was genau hast du mitgebracht?
Ich habe dir die Finne von meinem Paddleboard mitgebracht.
Weil die in deinen Koffer gepasst hat, oder?
Ja, naja, das ganze Ding war ein bisschen zu groß. Und der Thermomix war mir zu Klischee, weil über den machst du dich auch immer lustig. Und ich will keine Schleichwerbung machen.
Also ehrlich gesagt, ich mache mich über Dinge lustig, die ich selber nicht kann. Aber zurück zum Paddleboard, das ist ein Ding, das kann man in Städten machen. Man braucht da kein Meer für.
Nee, aber ich habe die dir mitgebracht, weil die steht so ein bisschen für meine Liebe zum Wasser und auch so, weil das Paddeln eigentlich noch so die einzige körperliche Aktivität ist, die ich noch machen kann. Das ist für sowohl meine körperliche als auch für meine mentale Gesundheit super wichtig. Also recht viel anderes mache ich eigentlich nicht.
Inwiefern mentale Gesundheit?
Also ich kann nicht so viel paddeln, einfach weil ich halt Schmerzen dabei habe und so, aber ich setze mich dann halt einfach irgendwo in die Mitte von einem See auf mein Paddleboard und ja, sitze dann da halt eine Stunde und genieße die Sonne und genieße das Wasser und lasse die Beine ins Wasser hängen und bin einfach kurz mal alleine und für mich und kann reflektieren. Das tut irgendwie einfach gut.
Sie trägt ein blaues Kleid.
Finde ich stark.
Und Leggings.
Nächstes Mal nehme ich dich mit.
Oh je. Okay, da hat es dann bei mir wenig mit mentaler Gesundheit oder mit Stress zu tun.
Ja, bei mir dann auch nicht mehr, wenn du die ganze Zeit rummotzt.
Challenge accepted. Liebe Carina, super schön, dass du da warst.
Danke dir für die Einladung.
Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ich auch.
Das war's auch schon für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Krauthausen Face to Face.
Das war Krauthausen Face to Face, Hörfilmfassung. Nikolai Produktion im Auftrag der ABM, Inclomedia 2025.